Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Françoise Weber. Ich sage herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der es nicht um Religionen als Friedensstifterinnen gehen soll. Auch nicht um das Gewaltpotenzial von Religionen, sondern darum, wie manchmal ganz andere Faktoren Religionsgemeinschaften überhaupt erst gegeneinander aufbringen.
Nous sommes très attachés au sol.
Wir sind sehr mit der Erde verbunden. In der traditionellen Naturreligion ist das unsere Mutter. Aber wenn dann Kräfte kommen und diese Verbindung zur Erde kappen, sei es durch Landkauf oder durch Vertreibung, dann ist das oft Grund für Konflikt zwischen den Gemeinschaften. Es gibt sehr viele solche Konflikte im Süden, im Osten und im Zentrum des Landes. Und dahinter steht meistens eine ungerechte Landverteilung.
Das erzählt Edmond Djitanga aus dem Tschad. Er ist dort katholischer Erzbischof und er weiß, wie fragil das Zusammenleben von christlichen und muslimischen Gläubigen und Anhängern von Naturreligionen in seinem Land ist. In den vergangenen Wochen war die Sahelzone immer wieder in den Nachrichten. Die Anschläge islamistischer Terrororganisationen haben sich dort gehäuft. Hierzulande hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Diskussion um ein stärkeres Engagement der Bundeswehr in der Region ins Rollen gebracht. Frankreich ist von den europäischen Ländern am stärksten vor Ort aktiv, dort, wo es früher als Kolonialmacht agierte. Am morgigen Sonntag kommen dann auch die Staatschefs der G5 Sahelstaaten, das sind Tschad, Mauretanien, Burkina Faso, Mali und Niger, im südwestfranzösischen Po zusammen. Wenn es nach dem französischen Außenminister Le Drian geht, dann sollen sie ihre militärische Zusammenarbeit verbessern und so den Kampf gegen den Terrorismus verstärken. Dieser Terrorismus geht vor allem von islamistischen Gruppierungen wie Boko Haram aus. Er beeinflusst auch das Zusammenleben der drei großen Religionsgruppen in der Region. Neben ganz verschiedenen Schattierungen des Islam gibt es hier auch unterschiedliche christliche Konfessionen und darunter vor allem eine starke katholische Kirche und neu entstehende evangelikale oder charismatische Gemeinschaften. Daneben bleiben auch die traditionellen afrikanischen Religionen wichtig. Die Christen fühlen sich im Sahel oft benachteiligt. Und zu ihrer Situation hat vor kurzem die Katholische Deutsche Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe vorgestellt. Bei diesem Anlass konnte ich mit dem Erzbischof der tschadischen Hauptstadt, N'Djamena, über das Zusammenleben in seinem Land sprechen. Während des Bürgerkriegs in den 1980er Jahren war der Tschad grob gesagt in einen muslimisch geprägten Norden und einen christlich dominierten Süden zerfallen. Ich habe Erzbischof Edmond Djikantar zunächst gefragt, wie er heute die alltäglichen Beziehungen zwischen Christen, Muslimen und Anhängern der traditionellen Religionen im Tschad beschreiben würde.
Im Alltag gibt es sozialen Austausch in der Nachbarschaft und im Viertel. Bis in die 1970er Jahre war das wirklich schön, es funktionierte gut, aber dann begann der Bürgerkrieg und es entstand Misstrauen zwischen Nachbarn. Heute ist es so, wenn ein Kind geboren wird oder es einen Trauerfall gibt, spricht man natürlich gute Wünsche oder Beileid aus. Die alltäglichen Beziehungen sind friedlich. Mit der Weiterentwicklung der Gesellschaft und den entstehenden politischen Parteien, die sich mehr oder weniger auf soziale oder religiöse Ideologien stützen, verschlechtern sich die Beziehungen etwas. Aber insgesamt steht es gut um den Frieden zwischen Nachbarn.
Aber es gibt eine wachsende salafistische Strömung im Tschad. Woher kommt die? Wird sie vom Ausland unterstützt oder ist das eine lokale Bewegung? Und wie verändert sie das soziale Gefüge?
Ich bin kein großer Islam-Spezialist, aber es ist sicher, dass die Zersplitterung des Landes durch den Bürgerkrieg und auch die Rückkehr zum Frieden viele neue Ideen, Lebens- und Denkweisen ins Land gebracht haben. Sie passen nicht zu den guten friedlichen Beziehungen, die der Islam und auch die neuen christlichen Gemeinschaften hier aufgebaut hatten. Wer jetzt kommt, hat natürlich Unterstützung im Ausland, denn er vertritt eine Strömung, die universell sein will. Natürlich haben die salafistischen Strömungen lokale Anhänger, aber auch ausländische Unterstützer, sowie alle kulturellen oder religiösen Organisationen, die wir kennen.
Und die Erweckungskirchen, spielen die da eine Rolle? Können die das alltägliche Gleichgewicht zwischen Christen und Muslimen stören?
Oui, ça aussi c'est un phénomène qui est né justement du retour des personnes qui ont dû s'exiler.
Ja, auch das ist ein Phänomen, das mit der Rückkehr von Menschen aus dem Exil oder von Studienaufenthalten im Ausland entstanden ist. Sie bringen diese neuen Ideen mit. Und diese Erweckungskirchen respektieren eben nicht den anderen und seinen Glauben und seine Sensibilität. Ich glaube, wenn man immer nur konvertieren will, bringt man Menschen zum Widerstand und zur Verteidigung ihres eigenen Glaubens. Das kann Konflikte mit sich bringen, zunächst unter den Christen. Aber weil es sich um eine Form des Extremismus handelt, kommt dieser auch sehr schnell in Konflikt mit dem muslimischen Extremismus, der in manchen Kreisen wächst. Deswegen glaube ich, dass wir in unseren Kirchen die Schaffung neuer Organisationen ein wenig regulieren sollten. Und auch der Staat sollte etwas dazu beitragen. Die interreligiöse Plattform, die wir aufgebaut haben, kann ein idealer Rahmen sein, um über die Anerkennung von religiösen Formen zu entscheiden, wenn sie ins Land kommen.
Die islamistische Terrororganisation Boko Haram kommt aus dem Ausland. Setzt sie sich jetzt auch im Tschad fest und bringen ihre Anschläge dann auch Repressalien für gemäßigte Muslime mit sich? Ich weiß, dass das in Nigeria der Fall ist. Dort haben sich Christen gegen alle Muslime gestellt nach solchen Anschlägen. Gibt es Ähnliches im Tschad?
Ich glaube nicht, dass es eine Ansiedlung von Boko Haram im Tschad gibt. Die Bewegung ist wirklich auf den Nordosten Nigerias beschränkt, die an den Tschadsee grenzt. Ich glaube, es handelt sich um ein lokales Phänomen, das sich um Kontakte zum Islamischen Staat in der Region bemüht und auf äußere Finanzierung und Waffenlieferung spekuliert. Aber unser Staatsgebiet ist gut geschützt. Es gab Überfälle von Boko Haram, aber die wurden gestoppt. Seither beschränkt man sich auf einen Abnutzungskrieg mit den nigerianischen Flüchtlingen an der Grenze, die man versucht zurückzubringen. Aber ich glaube, die Tschader sind für ein friedliches Zusammenleben im gegenseitigen Respekt.
Und die Konflikte zwischen Nomaden und Bauern, die den Tschad ja ebenso wie viele Länder der Region betreffen, gibt es da eine religiöse Komponente oder ist die Religion später zum Konflikt dazugekommen?
Ich glaube, es bekommt eine religiöse Dimension, weil die Akteure religiös sind. Aber in Wirklichkeit sind es Räuber, Menschen, die sich riesige Gebiete aneignen wollen für ihre wirtschaftlichen Aktivitäten, vor allem für die Viehzucht oder als gigantische Anbauflächen. Denn man hat gemerkt, dass Landbesitz etwas einbringt. Früher zelteten Nomaden irgendwo und zogen dann weiter. Das bedroht die Beziehungen, die die christlichen oder traditionell religiösen Bevölkerungen des Südens zu ihrem Land haben. Wir sind sehr mit der Erde verbunden. In der traditionellen Naturreligion ist das unsere Mutter. Aber wenn dann Kräfte kommen und diese Verbindung zur Erde kappen, sei es durch Landkauf oder durch Vertreibung, dann ist das oft Grund für Konflikt zwischen den Gemeinschaften. Es gibt sehr viele solche Konflikte im Süden, im Osten und im Zentrum des Landes. Und dahinter steht meistens eine ungerechte Landverteilung.
Quand il y a ce problème là, c'est que c'est parti d'une injustice commise par rapport à la distribution des terres.
Und wie können Sie da als Kirche einwirken?
Nous essayons autant que possible de ramener les personnes à la raison.
Wir versuchen, die Leute so gut wie möglich zur Vernunft zu bringen und sie auf die staatlichen Gesetze zu verweisen. Denn diese Gesetze bestimmen, welche Fläche ein Bürger erwerben darf. Wir fordern nur, dass diese Gesetze eingehalten werden. Aber vielleicht eignen sich genau diejenigen, die ein Vorbild für die Bürger sein sollten, selbst Land an. Dann schweigen sie, denn sie werden ja kaum ein Gesetz anwenden, um sich damit selbst zu bestrafen. Diese Entwicklung halte ich für katastrophal. Wir wissen, dass diejenigen, die für Gerechtigkeit und Frieden sorgen sollten, die Menschen durch ihr Verhalten zu Aufstand und Gewalt bringen.
Sie sprechen von der Republik und ihren Gesetzen. Der Tschad ist eine säkulare Republik. Ist diese Republik wirklich religiös neutral oder gibt es doch eine muslimische Dominanz?
Oui, la République du Tchad est laïque et c'est le premier article de la Constitution.
Ja, der Tschad ist eine säkulare Republik. Das steht im ersten Artikel der Verfassung. Aber wie bei vielen unserer Gesetze ist es ein weiter Weg zwischen der Erklärung und der Praxis. Diesen Weg sollten wir verkürzen und den Menschen bewusst machen, dass Gemeinwohl vor Privatbesitz gehen sollte. In der Regierung und in den öffentlichen Einrichtungen gibt es eine klare muslimische Dominanz. Das liegt sicher auch daran, wie die Kompetenzen verteilt sind. Aber die Verantwortung in den verschiedenen Einrichtungen wird nicht geteilt. Und das frustriert die Christen manchmal, weil sie gute Ausführende sind. Aber an der Oberfläche sieht man nicht, was darunter geschieht. Deswegen wäre es gut, wenn sich in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst und auch bei den Sicherheitskräften soziale Gerechtigkeit entwickeln würde. Ich glaube, das alles setzt voraus, dass die Charter sich hinsetzen und miteinander reden. Es gab Dialoginitiativen, aber die haben eher an Monologe erinnert. Für einen Dialog braucht man verschiedene Seiten. Wir finden, dass der Moment gekommen ist, um die Zukunft des Landes anzuschauen. Wir müssen uns hinsetzen, miteinander reden und die Texte anschauen, auf die unser Staat gründet. Das sind schöne Texte. Wir haben auch schöne internationale Texte unterzeichnet. Aber die Umsetzung lässt immer zu wünschen übrig.
Und es gab auch im Mai 2018 den Zwischenfall, dass eine protestantische Ministerin wie ihre Kollegen den Amtseid auf Allah schwören sollte. Weil sie das abgelehnt hat, wurde sie dann durch einen Muslim ersetzt. Das war schon die Benachteiligung einer Christin, oder?
Oui, on l'a vu comme ça. Le premier aspect c'est cela, mais je pense surtout que ce qui est important c'est.
Ja, so hat man das gesehen. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem säkularen Staat und der Art, wie seine Verwalter diesen Staat mit Leben füllen. Da vermischen sich persönliche Gefühle, Glaubensüberzeugungen und der Ausdruck des Respekts für den Glauben der anderen. Wir finden, dieser religiöse Eid ist unpassend in einem Staat, dessen Verfassung im ersten Artikel erklärt, dass er säkular ist. Darauf wollen wir hinweisen. Entweder verändert man dann diesen ersten Artikel oder man schafft das Gesetz zum religiösen Eid ab. Diese Dame, deren Mut alle sehr bewundern, hat auf diesen Widerspruch hingewiesen, indem sie gesagt hat, ich verpflichte mich, mit dem Text der Republik der Verfassung treu zu sein, aber nicht im Namen Allahs. Denn wenn man das ins Arabische übersetzt, ist es ein muslimisches Glaubensbekenntnis. Bismillahi, im Namen Gottes. Das klingt für die Christen wie eine Treueerklärung zum Islam. Die Muslime spüren nicht, dass das die Christen sehr verstört. Es ist der erste Satz des Koran. Da ist es doch normal, dass ein Christ das in Frage stellt, weil er nicht im Widerspruch zu seinem Glauben stehen will.
Der Tschad ist auch von der Auswanderung seiner Jugend in den globalen Norden betroffen. Sind das nun mehr Christen oder mehr Muslime, oder kann man da gar keinen Unterschied machen?
Nein, es gibt keine starke Auswanderung in den Norden, also nach Europa. Viele gingen zur Zeit von Präsident Gaddafi nach Libyen. Dort gab es Arbeit und sie wurden respektiert. Aber heute, mit allem, was dort passiert, gibt es das nicht mehr. Wer dorthin geht, sucht das Abenteuer oder ist Teil von Gruppen, die in unserem Staatsgebiet nicht sehr willkommen sind. Was uns sehr betrifft, ist die interne Migration der Jugend. Viele junge Menschen geben ihr Land auf und kommen in die Stadt, um Arbeit als Hausangestellte zu suchen oder sich mit kleinen Jobs durchzuschlagen. Man bräuchte eine Agrarpolitik, um diese jungen Menschen vor Ort auf dem Land zu halten, ihnen Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen und sich eine schöne Hütte zu bauen, damit sie ihre Jugendträume verwirklichen können. Aber ich glaube, alle gehen in die Stadt, weil sich dort leicht Geld verdienen lässt, auch wenn man dabei erniedrigt und unmenschlich behandelt wird. Sie haben keine andere Wahl. Wer ein Diplom hat, vergrößert das Heer der Arbeitslosen, weil es keine Stellen für sie gibt. Das ist das nächste Problem, die tickende Zeitbombe, unsere Jugend. Wenn man keine Antwort auf ihre Sehnsüchte findet, wenn man ihnen keinen Rahmen gibt, in dem sie sich menschlich entfalten können, dann kann das jederzeit explodieren.
Religiöse Intoleranz, Landkonflikte und die Abwanderung in die Städte, das sind die größten Herausforderungen im Tschad für den Erzbischof der Hauptstadt N'Djamena, Edmond Djitanga. Wir blicken jetzt in den Nordosten Nigerias. Dort ist die Terrorgruppe Boko Haram entstanden aus einer Mischung aus dschihadistischer Ideologie und Ablehnung westlicher Bildung. Seit rund 10 Jahren haben ihre Überfälle und Anschläge allein in Nigeria nach Angaben der Vereinten Nationen rund 36.000 Menschenleben gekostet. Dabei haben auch tausende Frauen ihre Ehemänner verloren und oft haben sie selbst schreckliche Gewalt erfahren. Als Witwen haben sie kaum Rechte und wenig soziales Ansehen. Vor 5 Jahren haben 10 Pfarrerinnen aus Mainz den Verein Widows Care gegründet. Sie wollen solchen Frauen neue Lebensperspektiven bieten und helfen, ihre soziale Stellung zu verbessern. Rebecca Hilauer hat diesen ganz besonderen Ort besucht.
Zum Witwendorf gelangt man über eine sandige Straße mit tiefen Löchern. Von Abuja, der nigerianischen Hauptstadt, fährt man mit dem Auto eine gute Stunde. Nahe dem Dorf Gurku hat Renate Elmenreich, eine pensionierte Pfarrerin aus Joachimsthal bei Berlin, eine Zufluchtsstätte für Frauen errichtet. Frauen, die durch die Terrorgruppe Boko Haram zu Witwen geworden sind und aus ihren Heimatdörfern im Nordosten des Landes geflohen sind.
Unser Ansatz ist, dass wir die Frauen ermächtigen wollen, völlig selbstständig zu leben. Das ist was Neues. Frauen leben bisher nicht allein selbstständig, sondern hängen immer ab, entweder vom Mann oder von der Familie oder im Notfall, wenn sie eben keine andere Unterstützung haben, von der Prostitution.
Im Witwendorf erhalten die Frauen die Möglichkeit, ein Handwerk zu lernen, um sich und ihre Kinder zu unterhalten und um das Schulgeld für die Kinder zu bezahlen. Die Frauen müssen alle ihre Kinder einschulen. Das ist eine Bedingung dafür, dass sie im Witwendorf wohnen dürfen. Viele können selbst kaum lesen und schreiben. Die meisten sind Bäuerinnen, haben in der Umgebung ein kleines Stück Land gepachtet oder verdingen sich als Erntearbeiterinnen. Renate Elmenreich geht durch das Dorf, in dem zurzeit 35 Witwen und mehr als 100 Kinder leben. Alle grüßen sie. Sanu, hallo. Inakwana, wie geht es dir? Lafia, gut. Drei Frauen sind gerade dabei, unter einem Baum frisch geerntete Bohnen von der Spreu zu trennen. Sie halten Plastikschüsseln mit Bohnen neben ihre Köpfe und schütten sie dann langsam aus. Der Wind weht die leichte Spreu davon, die Bohnen fallen auf einem Haufen zu Boden. Die Frauen füllen sie erneut in die Schüsseln, heben sie hoch, leeren sie, so lange, bis wirklich alle Spreu entfernt ist. Das Witwendorf grenzt an eine interkonfessionelle Flüchtlingssiedlung, die eine Hilfsorganisation für Überlebende des Boko Haram-Terrors errichtet hat, Christen wie Muslime. Die Witwen im Dorf sind jedoch alle Christinnen. Eine Solaranlage pumpt sauberes Trinkwasser aus einem Brunnen und versorgt die Häuser der Frauen sowie ein Gästehaus mit Strom und elektrischem Licht. Roda war eine der ersten, die vor knapp 2 Jahren in eines der einfachen grauen Lehmhäuser einzogen. Die 47-Jährige ist die Sprecherin der Witwen. Ihr Mann wurde vor 3 Jahren von Boko Haram-Anhängern erschossen.
Er war Polizist und nachts auf Streife. Am nächsten Tag kam Boko Haram nochmals in unser Dorf und hat auch noch einen meiner Söhne umgebracht.
Roda kramt in einem großen Briefumschlag und holt mehrere Fotos heraus. Eines zeigt ihren toten Ehemann. Auf einem anderen Foto ist ihr Sohn zu sehen, mit einem Loch im Kopf.
Ich bin über die Grenze nach Kamerun geflohen und von dort wieder zurück und hierher gekommen. Die anderen Witwen und ich treffen uns immer dann, wenn es ein Problem gibt. Wenn zum Beispiel eine Frau nicht genug Essen für ihre Kinder hat, bringen wir ihr einige Lebensmittel. Oder ein Kind ist krank, dann legen wir Geld zusammen und bringen das Kind in die nächste Stadt in eine Klinik.
Im Flüchtlingslager nebenan gibt es zwar eine kleine Krankenstation, gestiftet von der Schweizer Botschaft, doch weder ein Arzt noch eine Krankenschwester sind vor Ort. Renate Elmenreich fände das bitter nötig.
Gerade die Frauen, die alle mit ansehen mussten, wie ihre Männer geschlachtet wurden und sowas, da äußert sich die seelische Not, die sie eigentlich haben, das Trauma in körperlichen Krankheiten. Die kriegen Hautausschläge und Schmerzen überall und spucken Blut oder was auch immer. Ja, es ständig haben sie irgendwas.
Deborah geht es im Vergleich dazu erstaunlich gut. Und dies, obwohl die 27-Jährige durch Boko Haram nicht nur ihren Mann verloren hat. Sie wurde von der Terrorgruppe in eines ihrer Lager verschleppt und dort gegen ihren Willen verheiratet. Nach einem Monat konnte Deborah fliehen, entdeckte dann aber, dass sie schwanger war. Luca, ihr Sohn, ist inzwischen 18 Monate alt. Er trinkt an ihrer Brust, während sie erzählt.
Die Leute, denen ich meine Geschichte erzähle, sagen alle, sie haben deinen Mann getötet. Aber Gott hat dir einen Stellvertreter geschenkt. Ich bin glücklich über meinen Sohn und habe noch nie negative Reaktionen erlebt. auch nicht hier im Dorf. Sogar meine Familie liebt ihn. Keinen Augenblick habe ich daran gedacht, die Schwangerschaft abzubrechen.
Renate Elmenreich versteht die Probleme der Witwe nur zu gut. Vor 20 Jahren war sie zusammen mit ihrem Mann als Entwicklungshelferin in Nigeria, in jener Gegend, in der inzwischen Boko Haram sein Unwesen treibt. Als ihr Mann an einem tropischen Fieber stirbt, erfährt die deutsche Pastorin, was es heißt, in Nigeria Witwe zu sein. Sie wird sozial geächtet und darf die Arbeit nicht allein weiterführen. Sie kehrt nach Deutschland zurück. Nach ihrer Pensionierung gründet sie 2014 mit 9 anderen Pfarrerinnen aus Mainz den Verein Widows Care. Ziel ist es, Witwen Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.
Natürlich braucht das alles auch Zeit. Es sind ja vollkommen neue Lebensentwürfe für die Frauen. Und neben dem Horror, den sie zu verarbeiten haben, und dem Verlust eines Ehepartners müssen sie jetzt auch noch lernen, in ihrem sozial- und ökonomischen Verhalten Neues auszuprobieren. Und die einen schaffen das besser und schneller und die anderen haben damit Mühe.
Finanziert werden die Projekte von Widows Care durch Kollekten und private Spenden. So mühsam die Umsetzung auch gelegentlich ist, aufgeben ist für Renate Elmenreich, die in der DDR in der Bürgerrechtsbewegung aktiv war, keine Option.
Zu sehen, mit welchem neuen Lebensmut die Frauen da ans Aufbauen gegangen sind und mit welcher Lebensfreude die auch wieder genießen können, was es geworden ist. Das Positive verstärken, das finde ich die wichtigere Aufgabe.
Und auch wenn dieser Beitrag von Renate Hillauer eine Wiederholung war, das Projekt geht weiter. Momentan leben fast 40 Witwen in dem Dorf und der Verein Widows Care unterstützt außerdem noch über 2200 Witwen und ihre Kinder anderswo. Den Link zur Website des Vereins finden Sie zusammen mit ein paar Bildern zu diesem Beitrag auf unserer Homepage. Dort können Sie überhaupt manches aus dieser Sendung nachlesen. www.deutschlandfunkkultur.de/religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In letzter Zeit haben antisemitische Angriffe in den USA stark zugenommen. 2018 wurden in einer Synagoge in Pittsburgh 11 Menschen getötet, in New Jersey Anfang Dezember nochmal 3. Und kurz vor dem Jahreswechsel verletzte ein Angreifer mit einer Machete 5 Personen im Haus eines Rabbiners. Sie waren dort zusammengekommen, um das jüdische Lichterfest Chanukka zu feiern. Passiert ist das in dem New Yorker Vorort Monsey, in den immer mehr strenggläubige Juden hinziehen. Viele von ihnen gehören zu den Satmarer-Juden, die jeden Kontakt zur Außenwelt meiden. Die Schriftstellerin Deborah Feldmann entstammt genau dieser Gemeinde. Sabine Adler hat mit ihr über die jüngsten Angriffe gesprochen.
Ausgerechnet in der Stadt, die niemals schläft, scheint mancherorts die Zeit stehen geblieben zu sein. Im Stadtteil Williamsburg zum Beispiel, wo die Satmarer Juden leben. Und auch in Monsey, in dem Vorort von New York, wohin die Strenggläubigen auswichen, als ihnen Williamsburg zu eng wurde. Die Satmarer, eine Gruppe chassidischer, ultraorthodoxer Juden, stemmen sich gegen jede Assimilierung. Diejenigen, die dem Holocaust entkommen waren, überwanden einmal für die Auswanderung ihre tiefe Abneigung gegen Veränderungen. Sie verließen das rumänisch-ungarische Grenzgebiet und gingen in die USA, wo sie abermals abgeschottet eine Parallelwelt errichteten. Auf mindestens 300.000 wird ihre Zahl in New York geschätzt. Es können weitaus mehr sein, denn die Geburtenrate ist extrem hoch, wie Deborah Feldmann aus eigenem Erleben weiß. Ich treffe die junge Schriftstellerin in Berlin in einem Café. Die 33-Jährige stammt aus der Satmarer Gemeinde in Williamsburg.
Man heiratet ja sehr früh, ich war 17, als ich heiratete. Man darf keine Verhütungsmethoden einsetzen, das heißt, man fängt an, sehr früh Kinder zu bekommen. Man kriegt dann sozusagen, bis man nicht mehr fruchtbar ist, jedes Jahr oder jede 2 Jahre ein Kind. Das heißt, es gibt Familien zwischen 10, 20 Kinder. Und da die Gemeinden woanders auch an ihre Grenzen gestoßen sind, war Monsey wirklich der Ort, wo die Leute dachten, hier gibt es eine Menge Platz, hier können wir riesige Gebäude bauen und alle irgendwie hier unterbringen. Und dann haben sie mittlerweile das Gesicht dieser Gegend vollkommen umgewandelt.
Männer in langen schwarzen Mänteln und mit Schleifenlocken bestimmen immer mehr das Straßenbild von Monzi, wo an Chanukka der Attentäter die Gäste eines Rabbis mit einer Machete angriff. Der Überfall wurde als sogenanntes Hassdelikt eingestuft.
Wenn jemand angegriffen wird, weil er Jude ist, nicht weil er etwas persönlich gemacht hat, ja, er wird angegriffen, weil er Jude ist, egal in welchem Zusammenhang, ist es tatsächlich ein Hate Crime und kann und soll als solcher verfolgt werden.
Die New York Times berichtete, dass 2019 die Hälfte der rund 400 Hassdelikte in der Metropole antisemitisch war. Angriffe gegen Juden seien keineswegs ausschließlich religiös motiviert, glaubt Deborah Feldman.
Der wachsende Antisemitismus richtet sich eher gegen die Juden, die in den Verschwörungen eine Rolle spielen. Das sind oft Juden, die sehr integriert sind, an denen man nicht erkennen kann, dass sie Juden sind. Aber diese religiöse Gemeinden, die sehr arm und zurückgezogen leben, die haben eher ein Problem auf der lokalen Ebene, dass sie sich nicht gut mit ihren Nachbarn verstehen, was ja häufig der Fall ist bei Minderheiten, die ganz andere Lebensstile führen als Mainstream.
Unklar ist, ob der Attentäter von Monzi Verbindungen zu afroamerikanischen, islamistischen oder christlich-fundamentalistischen Gruppierungen hat. Deborah Feldman musste schon in ihrer Kindheit Gewalt zwischen Schwarzen und Juden bei den sogenannten Riots in Williamsburg mit ansehen. Die hatten noch andere Ursachen.
Es von Minderheiten, die gegeneinander ausgespielt werden, die um Ressourcen kämpfen. Und das bedeutet, ja, da kommt der Feind von oben, aber untereinander hat man auch wenig Platz und wenig Ressourcen.
Auch in dem New Yorker Vorort Monzi sind die Spannungen aus ganz weltlichen Gründen entstanden, erinnert sich Deborah Feldman, die als 23-Jährige aus der streng gläubigen jüdischen Community floh. Zwischen den üblichen Einfamilienhäusern in Monzi hatten streng religiöse Juden mehrgeschossige Wohnhäuser bauen lassen und damit den Unmut der anderen Nachbarn auf sich gezogen. Den hat auch sie als jung verheiratete Mutter mit Kind dort zu spüren bekommen.
Ja, Nachbarn, die dann vorbeigefahren sind, haben aus dem Fenster gespuckt und irgendwas geschrien. Dann habe ich mich bei der Polizei gemeldet, hat die Polizei natürlich nicht gemacht, weil die Polizei uns auch hassten, weil die ja in unserer Gegend wohnten und auch darunter gelitten haben. Das war alles, wie man sich so vorstellen kann.
Ihren Ausstieg aus der streng geregelten und ärmlichen Enge beschrieb die damals 23-Jährige in ihrem Bestseller Unorthodox. Es folgte das Buch Überbitten, in dem sie ihre Suche nach einem neuen Platz im Leben schilderte, der 2014 schließlich Deutschland wurde. Sie ließ sich für chassidische Frauen undenkbar scheiden. Als Schriftstellerin hatte sie auf Anhieb Erfolg. Im Moment arbeitet sie an einem neuen Roman, am liebsten im Café. Ihr 14-jähriger Sohn besuchte genau an Chanukka in New York seinen Vater. Als geschiedener Mann passt der nicht mehr in die ultraorthodoxe Gemeinde, auch er verließ sie. Mittlerweile verstehen sich die beiden als Eltern gut, waren sich einig, gegen den Willen der Gemeinde ihren Sohn impfen zu lassen, als in einigen jüdischen Vierteln Anfang 2019 eine Masernepidemie ausbrach. Auch, dass der Sohn in einer weltlichen Schule lernen soll, war klar. Außerhalb, nicht in der Gemeinde.
Das hätte bedeutet, dass er von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags Tora studiert hätte, auf Hebräisch. Ja? Und sonst nichts. Und das mit dem öffentlichen Geld. Die chassidische Gemeinde schickt nicht die Kinder in die öffentlichen Schulen. Trotzdem kriegen sie aber Geld für ihre Privatschulen. Und zwar geht fast das ganze Geld dahin. Und dann finden die Nachbarn, dass plötzlich die Schulen, wo ihre Kinder hingehen, kein Geld mehr bekommen.
Nichtjüdische Schulen blieben in den Vierteln unterfinanziert zurück, hätten zu wenige Lehrer. Ein krasses Beispiel, wie die Bevorzugung der einen Minderheit andere benachteiligt. Die Politik stelle sich taub, wolle die Rabbiner nicht verprellen, weil die ihnen die Wählerstimmen der ganzen Gemeinde sicherten. Auf der Strecke bleiben die Kinder, sagt Deborah Feldman, für die ihr Bildungshunger der wichtigste Grund für ihren Ausstieg war. Sie gehört zu den wenigen, die sowohl diese streng abgeschottete jüdische Welt mitten in New York als auch das Leben außerhalb kennt.
Ich habe zum Beispiel entweder eine Perücke getragen oder eine Art Tuch. Und ich hatte dann immer so lange Röcke und dicke Strumpfhose. Und wir haben keinen Austausch mit den Nachbarn gesucht. Und das fällt in solchen Orten sehr auf. Das sind so wie Dörfer, da hält man zusammen. Und wir waren neu da und wir sind rasant gewachsen. Und plötzlich merken diese Leute, die da 50 Jahre lang in Ruhe gelebt haben, so hier kommen diese Leute und wollen nichts mit uns zu tun, aber holen unsere Ressourcen weg. Aber trotzdem hat man mich beigebracht in der Gemeinde, alle Nichtjuden sind Antisemiten, mit dieser Wahrheit, sozusagen mit diesem Floskel bin ich aufgewachsen und deshalb mussten wir uns um ihre Bedürfnisse und ihre Interessen gar nicht kümmern.
Das sagt Deborah Feldmann, die selbst in einer Gemeinschaft von Satmarer Juden aufgewachsen ist. David Niedermann, Vorstand der Vereinten Jüdischen Organisation von Williamsburg übrigens, kritisierte nach dem Anschlag in Monsey alle Verweise auf Nachbarschaftskonflikte wegen Wohnungsmangel und Bevölkerungswachstum. Wenn es solche Spannungen gäbe, solle man sich an einen Tisch setzen und reden und nicht losziehen und Menschen ermorden, sagte er. Dahinter stehe purer Hass. Am Donnerstag wurde dann in den USA Anklage gegen den mutmaßlichen Attentäter von Monsey erhoben. Er muss sich wegen Hassverbrechen vor Gericht verantworten. Lehrstühle für Religionswissenschaften gibt es einige hierzulande. Aber nur eine Professur trägt außerdem noch die Religionskritik im Titel. Angesiedelt ist die Stiftungsprofessur seit 2 Jahren an der Universität Leipzig. 5 Jahre und 5 Anläufe hat es immerhin gebraucht, um überhaupt einen Ort dafür zu finden. Jetzt hat der Inhaber der Professur, Horst Junginger, schon einige Semester geforscht und gelehrt. Und Christian Röther hat ihn gefragt, wie man das denn in der Disziplin Religionskritik überhaupt macht.
Es klingt nach Leipzig, aber eher nicht nach Religionskritik. Morgens im Büro von Horst Junginger. Der Professor hat Kaffee gekocht und Johann Sebastian Bach aufgelegt, den heiligen Komponisten des Protestantismus. Aber hat Junginger heute auch schon Religion kritisiert?
Eine gute Frage sozusagen, dass ich morgens schon aufstehe mit dem Ziel, Religion zu kritisieren.
Horst Junginger ist an der Universität Leipzig zwar Professor für Religionswissenschaft und Religionskritik. Trotzdem ist er keiner jener Religionskritiker, die ihr Leben dem Kampf gegen die Religion verschrieben haben. Obwohl er auch Kampfsport betreibt.
Das ist definitiv nicht die Aufgabe und auch nicht mein Verständnis von Religionskritik. Man könnte eher sagen, wissenschaftliche Kritik in dem Sinne, Dingen auf den Grund zu gehen. Zu sehen, warum sind Religionen da, welche Funktionen haben sie, welche Bedeutung kommt ihnen zu, wie verhält sich das Beziehungsgeflecht mit der Politik, mit der Ökonomie und mit anderen gesellschaftlichen Faktoren.
Für Horst Junginger bedeutet Religionskritik also nicht, die Religion abschaffen zu wollen. Er findet das legitim, es ist aber eben nicht sein eigener Ansatz. Deshalb bekam Junginger aus säkularen, humanistischen und atheistischen Kreisen auch einige Kritik, nachdem er Anfang 2018 seine Professur angetreten hatte. Manchen ist er offenbar nicht religionskritisch genug.
Also für mich war das erstmal interessant zu sehen, von säkularer Seite kritisiert zu werden. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es von frommer religiöser Seite Kritik geben würde.
Die dann ebenfalls nicht lange auf sich warten ließ. Der Leipziger Theologieprofessor und Universitätsprediger Peter Zimmerling bezeichnete die Professur für Religionskritik als Taktlosigkeit. Leipzig brauche eher eine Stärkung der Religion, sagte Zimmerling der evangelikalen Nachrichtenagentur IDEA, mit Blick auf die schrumpfenden Mitgliederzahlen der Kirchen. Horst Junginger kann mit dieser Art der Kritik an seiner Religionskritik nicht viel anfangen.
Also es ist eine oberflächliche Meinung über die Religionskritik, die den Entkirchlichungstrend im Osten nicht aufhalten wird.
Stattdessen organisiert Horst Junginger in Leipzig aktuell zum Beispiel eine Ringvorlesung über Religionskritik in Geschichte und Gegenwart. Die ziehe nicht nur Studierende an, sondern auch interessierte Leipziger Bürgerinnen und Bürger, sagt der Professor. Er gibt zudem ein Seminar zur Gotteslästerung, also Blasphemie.
Es ging nicht darum, sich blasphemisch zu äußern, sondern darüber nachzudenken, was Blasphemie eigentlich ist. Zweitens, festzustellen, dass sich die Blasphemie-Vorstellungen geändert haben.
Wer sich vor ein paar Jahrhunderten in Leipzig auf den Marktplatz gestellt und gerufen hat, Gott gibt es nicht, der riskierte damit seinen Kopf. Heute erntet man damit allenfalls Kopfschütteln.
Die Blasphemie funktioniert nur, wenn der überwiegende Teil einer Bevölkerung noch an Gott glaubt. Für Leute, die nicht an Gott glauben, ist die Kategorie Blasphemie hinfällig.
Mit Kritik am Christentum kann man heute wohl auch keine Skandale mehr provozieren. Anders steht es um einen weiteren Teilbereich der Religionskritik, die Islamkritik. Die polarisiert und steht ebenfalls bei Horst Junginger auf dem Lehrplan. Er bietet ein Seminar an zu legitimer und illegitimer Islamkritik. Dafür musste er sogar einen größeren Raum suchen. So groß ist das studentische Interesse.
Alle Religionen können kritisiert werden bei uns. Also es ist ein Mythos zu sagen, es würde in Deutschland bestimmte Dinge geben, die so tabuisiert sind, dass man darüber nicht reden darf. Und da hat die Religionswissenschaft, finde ich, auch die Aufgabe, Kriterien und Parameter zur Verfügung zu stellen, wie eine, in Anführungszeichen, richtige Kritik aussieht und wo die illegitime Religionskritik oder in diesem Fall die illegitime Islamkritik beginnt.
Es geht dem Religionswissenschaftler also um die viel diskutierte Frage, was ist sinnvolle und angemessene Islamkritik und wo beginnt Islamfeindlichkeit?
Die Verallgemeinerung von Aussagen stellt das große Problem dar. Es ist nicht zulässig, von einzelnen herausgegriffenen Phänomenen einer Religion auf die ganze Religion zu schließen. Das würden wir uns bei keiner Religion erlauben und sollten wir uns auch beim Islam nicht erlauben, dass wir einzelne negative Phänomene, die es in jeder Religion gibt, herausgreift und generalisierend für die Religion insgesamt darstellt.
Dieses Kritikrezept lässt sich also gewissermaßen auf jede Religion anwenden, nicht nur auf den Islam. Horst Jungingers Professur für Religionskritik ist nach wie vor einzigartig im deutschsprachigen Raum. Gestiftet wurde sie von dem österreichischen Kirchenkritiker Adolf Holl. Nach längerer, vergeblicher Suche nach einem Standort konnte er die Professur schließlich in Leipzig verankern. Bei den Studierenden dort scheint das gut anzukommen.
Ich finde es nur folgerichtig, dass diese Professur hier eingerichtet wird aus mehreren Gründen. Erstens, Leipzig hat ja so eine eher freigeistige Kultur im Bereich der Religionswissenschaft. Und dann ist natürlich Kritik sowieso immer ein Bestandteil von Wissenschaft an sich und dann eben auch von der Religionswissenschaft.
Sarah Besig studiert im Masterstudiengang Religionswissenschaft. Wie auch Franziska Sandkühler. Sie will es mit der Religionskritik aber auch nicht übertreiben.
Ich würde nicht sagen, dass ich als Religionskritikerin auftrete, also ich würde mir dieses Label nicht geben. Aber natürlich erhält man auch durch das religionswissenschaftliche Studium trotzdem einen sehr kritischen Blick.
Als Professor für Religionskritik bildet Horst Junginger in Leipzig also nicht in erster Linie Religionskritikerinnen aus oder gar Religionsfeinde, sondern junge kritische Wissenschaftler mit offenen Augen und Ohren für die vielen Spielarten der Religion.
Den bachliebenden Professor für Religionskritik Horst Junginger hat uns Christian Röther vorgestellt. Damit geht diese Ausgabe von Religionen zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.